Montag, 7. April 1975, 13.30 Uhr. Der junge Mann rannte mit großen Schritten die Auffahrt hinauf. Seine Plateauschuhe und die enge Schlaghose hinderten ihn nicht daran, zwei Stufen auf einmal zu nehmen, während er unbekümmert »Born to be wild« pfiff. Langsam strich er sich mit einer lässigen Handbewegung die langen Haare aus der Stirn und zog sein enges, grell gestreiftes T-Shirt über den Nabel, bevor er selbstsicher klingelte. Er strahlte eine erwartungsvolle Gelassenheit aus, wie junge Menschen es in diesem Alter oft tun. Eine ältere Dame mit sanft roséfarbenem Haar führte einen perfekt frisierten Pudel spazieren. Sie schritt vornehm die großzügige Straße entlang und warf ihm einen Blick hinterher, der nicht nur Unverständnis, sondern auch einen Anflug von Neid ob dieser jugendlichen Frische ausdrückte. Sie schüttelte den Kopf über seine Erscheinung, und als sie das Auto passierte, blieb sie düpiert stehen. Es war ein giftgrüner VW-Bus, dessen Front eine halb geschälte Banane in irrigierter Pose schmückte. Die Botschaft dieses Kunstwerkes war unmissverständlich, selbst für ihre Generation. Mit einem Seufzer ging sie weiter. Längst schon hatte sie es aufgegeben, diese revoltierende Jugend zu verstehen, wo es zwischen Männern und Frauen keinen Unterschied mehr zu geben schien. Zum wiederholten Mal stellte sie die Frage, die sich jede ältere Generation stellt: Was soll nur aus den Kindern werden? Der junge Mann klingelte indessen erneut. Natürlich hatte er den Blick der Frau registriert, doch was andere über ihn dachten, war ihm absolut gleichgültig. Er wollte sein Leben genießen, frei von gesellschaftlichen Zwängen. Genuss war für ihn gleichbedeutend mit Spaß haben. Und Spaß fand er an allem, was seine Eltern missbilligten. Abhängen, laut Musik hören, mit Mädchen schlafen und ab und zu auf einen Trip gehen, der ihn in die Welt der Farben und der intensiven Gefühle entführte. Von Letzterem hatten seine Eltern keine Ahnung, sonst hätten sie ihm sicher ihre großzügige finanzielle Unterstützung entzogen. Dann wäre Schluss mit lustig. Allmählich wurde er ungeduldig und ließ den Klingelknopf nicht mehr los. Laut rief er den Namen seiner Freundin und hämmerte gegen die Tür. Sie musste einfach da sein. Sie waren heute Morgen vor der Schule verabredet gewesen, doch Carola war nicht erschienen. Schließlich zog er den Schlüssel aus seiner Tasche und schloss vorsichtig die Tür auf. Carola hatte ihm diesen Schlüssel für absolute Notfälle nachmachen lassen, und ihre Eltern wussten nichts davon. Diese Notfälle waren bisher aber immer amoröser Natur. Er drückte vorsichtig die Tür auf. Erstaunt bemerkte er, das Licht brannte. Von außen war dies nicht zu sehen. Die Front des relativ neu gebauten Bungalow erinnerte eher an eine trutzige Burg als an ein modernes Wohnhaus. Die Diele wurde über ein Oberlicht mit Helligkeit versorgt, Glasbausteine trennten sie vom Wohnzimmer, dessen hintere Seite komplett mit Schiebetüren verglast war. Schwere Möbel standen im Kontrast zu modernen Kunstwerken, auf denen Menschen wie zerstückelte Wesen abgebildet waren. Weißer Marmor verlieh dem Ganzen eine vornehme Kühle. Auf dem Kaminsims tickte leise eine goldene Uhr im Louis XV-Stil. Intuitiv löschte er das Licht und rief laut nach Carola. Er wusste, dass sich der Vater in diplomatischer Mission im Ausland befand und erst in 2 Wochen zurückerwartet wurde. Plötzlich beschlich ihn ein unheimliches Gefühl. Er spürte, dass etwas nicht in Ordnung war. Irritiert bemerkte er, wie seine Hände zu schwitzen anfingen. Wie, um sich selbst Mut zu machen, rief er nochmals ihren Namen. In diesem Moment hörte er Musik aus dem Untergeschoss. Dort war ihr Zimmer, und erleichtert atmete er auf. Wahrscheinlich hatte sie sein Klingeln nicht gehört, weil die Musik die Glocke übertönte. Schwungvoll, mit einer gewissen Erregung, die sich nach einem Adrenalinstoß einstellt, sauste er die Treppe herunter und riss mit lautem Gejohle die Zimmertür auf. »Meine Schöne, hier ist dein stets bereiter Prinz!« Was er erblickte, übertraf bei weitem seine exzessivsten Drogenerlebnisse. Er wähnte sich in der Hölle. In dem Zimmer schien es unerträglich heiß. Seine Augen blickten auf grauenvolle Verwüstung. Seine Nase roch den Tod, seine Zunge schmeckte Blut. Sein Körper schwitzte und zitterte vor Schreck. Ihm war heiß und kalt zugleich. Er bekam eine Gänsehaut. Carola lag nackt auf ihrem Bett, die Beine unnatürlich gespreizt, die Arme schützend vor ihrer Brust verschränkt. Die toten Augen starrten ihn an. Im blutverschmierten Gesicht klafften große Wunden, und es war dem Eintretenden zugewandt, gerade so, als wolle es ihn am Tor zur Hölle begrüßen. Ihr zarter Körper war von blauen Flecken entstellt, ihr Gesicht zu einer leidenden Grimasse verzogen. Die Wand hinter ihr schien Blut zu weinen. Der Junge merkte, wie Übelkeit in ihm hochstieg. Entsetzt blickte er auf das Horrorszenarium und versuchte durch den Mund zu atmen. Doch der metallische Geschmack abgestandenen Blutes, die unglaubliche Hitze, die den Geruch ins Ekelerregende steigerte, gaben ihm keine Chance. Niemals in seinem Leben würde er diesen Anblick vergessen können. Er brannte sich unauslöschlich in sein Gedächtnis wie ein Brandzeichen in das Fell eines Tieres. Mit einem leisen Seufzer sank er in eine schwarze Ohnmacht.